Der Titel meiner Botschaft heute lautet Nicht genug oder Ne bis in idem. Kommen wir später dazu. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du nicht genug bist? Dass du vielleicht deine Leistung in der Schule nicht ausreicht, im Job oder als Familienvater? Dann bist du heute an der richtigen Stelle. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist nicht diszipliniert genug oder nicht treu genug, nicht gehorsam genug dem Herrn gegenüber. Wir sind irgendwo in unserer Gesellschaft so auf Leistung getrimmt und es dreht sich alles so sehr ums Tun, um die Ergebnisse. Was leistest du überhaupt? Und das fängt schon von klein auf an irgendwie und dann bekehren wir uns und wir bringen diese Prinzipien aber leider irgendwie mit in die Gemeinde Gottes. Und wenn es dir schon einmal so gegangen ist, bist du heute richtig. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben nennen. Ich habe immer gedacht, ich bin ein freundlicher Mensch. Und das stimmt auf der einen Seite, aber ich wurde dann auch eines Besseren belehrt, wie ich Kinder gekriegt habe. Wow, die holen wirklich das gesamte Spektrum der Emotionen aus dir raus, das in dir drin ist. Im Positiven zuerst, ja, du bist das Neugeborene und es ist so ein Wunder. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, bewahre mich Herr, dass ich ihm nichts antue. Ja. Wer kennt das? Oh Mann. Und wir haben alle unsere Vorstellungen, wie wir sein sollten, was wir tun sollten, was wir leisten sollten. Und im Alten Testament gibt es über 600 Gebote, die das Volk Gottes zu halten hatte. Und heutzutage tun wir uns schon manchmal mit den 10 Geboten schwer. Ja. Versuch mal, die aufzuzählen. Einfach so aus dem FF. Und dann kommt Jesus, was tut er? Er erhöht die Anforderungen und den Standard massiv. Beispiel 6. Gebot. In Matthäus 5,27 nimmt Jesus Bezug auf dieses Gebot. Und er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wie jetzt? Wenn ihr nur so... Na, wirklich? Und heutzutage kannst du ja gar nicht die Augen so fest zumachen, dass du nicht konfrontiert wirst mit sowas, oder? Es ist ja überall. Matthäus 5,20, ein paar Verse weiter vorne, sagt er, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow. Danke, das war's, ich gebe auf. Wir wissen, dass wir aus Gnade durch Glauben errettet sind. Gott sei Dank. Aber manchmal haben wir irgendwie so das Gefühl geprägt durch unsere Leistungsgesellschaft, dass wir Gott beweisen müssten, okay, es hat danke für die Gnade, du hast mich rettet und jetzt beweise ich dir, dass es sich ausgezahlt hat. Geht es nicht um und oder wir haben so das typisch österreichisch drin, wenn jemand uns einen Gefallen tut, ja, ich revanchiere mich, ich mache es wieder gut. Gott hat mir alles vergeben und ich mache es wieder gut. Oh Mann. Oder wir versprechen ihm was. Herr, ich habe es vermasselt, aber ich versprich dir, ich mache es nicht mehr. Hat das ein einziges Mal funktioniert bei dir? Nein, bei mir nicht. Oder wir treiben Handel. Gott, wenn du, dann mache ich das und das. Oder was wir auch gern machen, wir bestrafen gern. Ja, wenn irgendwo was falsch läuft, dann suchen wir uns jemanden, der bestraft werden muss. Hast du schon mal den Ehepartner bestraft? Mit Schweigen vielleicht? Na, brauchst du gar nicht. Nein, ich rede jetzt nicht mit dir. Oder du bestrafst dich selber. Hast du dich schon einmal selber bestraft? Du fühlst dich so schlecht und so unter Verdammnis, dass du meinst, okay, ich muss mich jetzt eine Woche lang irgendwie schlecht fühlen. Ja? Und ich muss dann zu Kreuze kriechen und dann irgendwann passt es wieder. Wisst ihr, was das ist? Wenn wir uns für unsere Schuld, Fehler und Sünden selbst bestrafen, dann ist es Selbstgerechtigkeit. Und die Motivation, Dinge dann zu tun, gute Dinge zu tun oder schlechte Dinge nicht zu tun, ist die Angst vor Bestrafung. Und das erleben wir ganz stark in Beziehungen manchmal. Dein Partner verletzt dich. Das passiert mir nicht mehr. Du baust deine Mauer auf. Ich lasse mich nicht mehr verletzen. Und du tauschst Beziehung gegen eine Zweckgemeinschaft. Das Problem ist, dass wir dann ständig ein Bewusstsein dieser Schuld haben. Ja, beim anderen sowohl als bei uns selber. Und wir werden dann immer wieder und immer mehr auf die Nase fallen. Und jetzt kommt die Wende, geh nicht nach Hause. Das Gesetz konnte niemanden retten. Das Gesetz war dazu da, uns zu zeigen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Und egal wie sehr wir uns abstrudeln und sagen, ich versprich es dann, es tut mir so leid und ich werde es besser machen. Aus eigener Kraft haben wir keine Chance. Wir schaffen es nicht. Was wir brauchen, ist Offenbarungserkenntnis. Nämlich, dass wir nicht in erster Linie ein Sündenproblem haben, weil Jesus sich darum gekümmert hat. Wir haben vielmehr ein Problem des Sündenbewusstseins. Wir haben so Angst davor, Dinge falsch zu machen, dass wir uns darauf fokussieren und genau dann erst recht Dinge falsch machen. Und manchmal haben wir so das Gefühl, es wäre ein Zeichen der geistlichen Reife, wenn wir einen Haufen Regeln haben und die halten. Schaut einmal den an, der hat so viele Regeln und der haltet sie alle so gut. Wenn das stimmen würde, dann wären die Gefängnisse voll von geistlich reifen Menschen. Da gibt es am meisten Regeln. Regeln werden niemals ein Zeichen für deinen Charakter sein oder deinen Charakter offenbaren. Aber Freiheit offenbart deinen Charakter. Und zur Freiheit hat er uns berufen. Halleluja. In Römer 8, 1 lesen wir, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Halleluja. Nicht wird, hat. Es hat dich freigemacht. Wovon? Wovon hat es uns freigemacht? Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus spricht es einige Male im Römerbrief an. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Kurzfassung, halte die Gebote, wirst gesegnet. Sündige und der Fluch des Gesetzes kommt über dich. Den kannst du übrigens nachlesen im 5. Mose 28. Das empfehle ich dir mal, liest einmal wirklich den Fluch des Gesetzes durch, was da alles drin ist. Ein riesengroßes Paket mit jeder möglichen Krankheit. Aber wenn du das tust, spring immer zu Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Du bist losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Halleluja, zur Freiheit bist du freigemacht. Aber wenn wir auf das schauen, was wir falsch machen, oder auf das, was wir richtig machen, ja, das geht ja auch. Zum Beispiel, ich schreie meine Kinder nicht so oft an wie meine Frau. Hausnummer. Ich bin besser. Okay, das mag vielleicht der eine oder andere Mann sagen. Du verbringst aber viel weniger Zeit mit den Kindern. Vielleicht liegt es daran, dass deine Nerven nicht so strapaziert sind. Ja, egal, was es ist in deinem Bereich, wo du sagst, boah, da bin ich wohl schon richtig gut unterwegs. Bringt dich sehr leicht dazu, dass du auf dem anderen, der noch nicht so toll ist wie du, herabschaust. Und du kommst wieder in diese Werksgerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit und in ein System der Bestrafung und nicht der Freiheit rein. Oh, der ist gut. Wenn wir schon beim Zorn sind. Wenn wir sündigen, ist Gott zornig auf uns? Traurig? Ja. Wenn jetzt, nehmen wir das Thema Ehebruch. Wenn heute einer von uns Ehebruch begehen wird, wäre Gott zornig. Okay, schauen wir kurz nach als Beispiel. Johannes 8. Wir sehen hier, wie Jesus auf so einen Fall reagiert. Ich möchte es kurz lesen. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Johannes 8, Kapitel 8, Vers 2. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in ihre Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Okay, kurze Pause. Da ist eine Frau, die so frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Ich weiß nicht, wie du das Thema siehst, aber in meinem Verständnis braucht es da zwei Menschen dazu. Wo ist der Mann? Genau. So, die Bibel sagt nichts, ob sie, wenn sie eine frische Tat ist, ob sie vielleicht da noch nackt war oder ob sie sich schnell was übergeworfen haben. Jedenfalls, wenn man bei sowas erwischt wird, ist sicher ein sehr, sehr extrem peinliches und demütigendes Erlebnis. Wenn sie sich da noch rausziehen, das vor Jesu Füße hinknallen, dass jeder sie sehen konnte, das muss so dermaßen schlimm für die Frau gewesen sein. Und dann geht's weiter. Sie wandten sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? So, sie kommen zu Jesus und sagen, ja du Oberlehrer, was sagst du jetzt? Die rechtmäßige Strafe wäre die Todesstrafe durch Steinigung. Laut dem Gesetz. Dann geht es weiter, Jesus antwortet mir gar nichts. Schreibt irgendwas ins Sand, keiner weiß was. Auch wenn vielleicht schon viele Predigten darüber gepredigt worden sind, was Jesus vielleicht in den Sand geschrieben hat. Sie haken nochmal nach. Jesus schreibt wieder ins Sand und sagt, der von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und nach der Reihe gehen sie, die Ältesten zuerst. Die mit dem größten Haufen an Dreck. Zum Schluss bleibt nur die Frau übrig und er fragt sie, hey, wo sind die, die die verurteilt haben, die die bestrafen wollen? Wo sind die hin? Sie sagt, weg. Wer ist noch da? Jesus ist noch da. Der Einzige, der keine Schuld hat, der vom Gesetz her das Recht hätte, sie zu steinigen. Sie sitzt da, erwartet eigentlich ihre Todesstrafe. Und was sagt Jesus? Auch ich verurteile dich nicht. Wow. Und dann die Standpauke des Königs der Könige. Mach's nimmer. Mach's nimmer. Wow. Römer 5, 8 bis 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Das muss ein festes Fundament in unserem Herzen werden. Gott ist nicht zornig auf dich. Warum? Warum kann Gott das sein? Ja, es kommt irgendwann einmal der Tag, wo sein Zorn in Schalen über diese Erde ausgegossen wird. Aber der Zorn ist nicht für dich bestimmt. Der ganze Zorn ist auf Jesus ausgeleert worden, schon. Die neue Genfer Übersetzung sagt die Stelle folgendermaßen: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Halleluja. Das ist gute Nachricht heute. Oh Mann. Okay. Es wird zwei tolle Punkte habe ich noch und dann komme ich rein für Landung. In Hebräer 8, Vers 12 steht: Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Wie viel Unrecht? Okay, alles, was ihr bisher gemacht habt, oder? Was ist mit morgen und übermorgen? Und dann wird er die meiste Zeit nicht dran denken. Wenn wir brav bekennen und zu Kreuze kriechen und uns richtig schlecht fühlen. Das lese ich doch nicht. Er zitiert aus Jeremia 31, 31. Und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ob heute dein bester Tag ist oder vielleicht der schlimmste Tag in deinem Leben. Aber wenn Jesus nicht an deine Sünden denkt, dann solltest du sie auch hinter dir lassen. Wow. 1. Johannes 2, Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Der Zorn Gottes wurde auf Jesus ausgegossen. Im Jesaja heißt, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So, wenn Gott dich bestrafen würde, wäre das gerecht? Da habe ich eigentlich ein Nein. Ja? Ja? Okay. Ja und nein. Okay, hört sich das an. Der erste Ding, den wir haben, ist ja. Ja, natürlich. Ja, wir hätten es verdient. Wir hätten es verdient. Absolut, keine Frage. Aber es gibt einen Ausdruck im Strafrecht. Der heißt ne bis in idem. Ich bin kein Rechtswissenschaftler, aber ich habe das ein bisschen nachgelesen. Das ist lateinisch für nicht zweimal in derselben. Wenn in einem Rechtsfall ein Urteil gefällt wurde, dann gibt es noch Berufungen hin und her und bis in die letzte Instanz, wie auch immer, dann darf der Angeklagte nicht ein zweites Mal für dieselbe Übertretung angeklagt werden. Okay. Frage. Wurde das Urteil über deine Sünde und Schuld gefällt? Ja. Wer wurde für die Schuld bestraft? Ja. 2. Korinther 5, 21 sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und jetzt macht Matthäus 5, 20 wieder Sinn, dass unsere Gerechtigkeit die der Pharisäer weit übertreffen muss. Weil wir seine Gerechtigkeit sind, nicht unsere eigene, die wir irgendwie erreichen könnten. Nein, wir können in seiner Gerechtigkeit wandeln und gehen. Du bist gerecht. Und es gibt keine Strafe mehr für deine Schuld, weil sie bezahlt ist. In dem Sinn, du hast recht, aber auch wieder nicht recht. Ja? Weil was würde es heißen, wenn Jesus, wenn Gott, der Vater, der allmächtige Schöpfer dieser Welt, dich für deine Sünden, nachdem Jesus dafür bezahlt hat, nochmal bestrafen würde? Das würde bedeuten, dass das, was Jesus gemacht hat, nicht ausreicht, oder? Aber es reicht aus. Halleluja. Und das ist das, wenn wir das in unserem Leben einpflanzen, dann bringt es Freiheit. Weil dann gehst du nicht raus und überlegst, okay, was mache ich richtig, was mache ich falsch, sondern du bist von Liebe getrieben. So wie die Ehebrecherin, die zum ersten Mal in ihrem Leben, als Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht, das Herz des Vaters sieht. Voller Liebe. Oh, wow, wir könnten noch lange so weitermachen. Was wir natürlich auch nicht also verwechseln dürfen, ist Strafe und Konsequenz. Ja, wenn du jetzt rausgehst und anfängst, wirklich die ganz dumm aufzuführen, wirst du wahrscheinlich im Gefängnis landen. Das ist dann die Konsequenz. Hebräer 7, Vers 20. Hier geht es um den alten und den neuen Bund. Wie groß der Unterschied zur alten Ordnung ist, zeigt sich auch daran, dass Jesus mit einem Eid in sein Priesteramt bestätigt wurde. Bei den levitischen Priestern gab es keinen solchen Eid. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Es heißt in der Schrift, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein. Und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Okay, ich möchte es kurz in Relation setzen. Der Schöpfer des Himmels und der Welt, der allmächtige Gott, der gesprochen hat und die Welt ist in Existenz gekommen, warum schwört er? Reicht es nicht, wenn er einfach sagt, hey, du bist Priester? Super. Er bekräftigt, Gott, der Allmächtige, bekräftigt es mit einem Eid. Er schwört es. Kann es sein, dass er da einen Punkt machen möchte? Vers 22. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Luther übersetzt es so: So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Bürgschaft im Rechtswesen bedeutet, auch in der Wirtschaft, das Einstehen für die Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen. Das Einstehen für die Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen. Okay, wer ist unser Bürger? Jesus verbürgt sich dafür, dass dieser Bund funktioniert. Wow! Er stellt sicher, dass das funktioniert. Nicht deine Fähigkeiten, nicht deine Werke. Er ist der Garant, der Bürger und der Vermittler des neuen Bundes. Okay, vielleicht denkst du jetzt, ja okay, was soll ich jetzt dann tun? Jetzt mache ich gar nichts mehr. Die Bibel sagt, er bringt der Buße würdige Werke. Okay, Buße, wir wissen ja, das ist Umkehr, aber es ist vor allem eine Sache, hinauf zum Vater zu schauen und diese Beziehung mit ihm einzugehen, so wie es der Helmut auch gesagt hat. Das völlige Loslassen ist der wahre Platz der Freiheit. Aber wenn wir das wissen, hey, wir haben diesen neuen Bund im vollbrachten Erlösungswerk, wir müssen uns nicht abstrudeln, aber wir können in den vorbereiteten Werken wandeln. Er stellt sicher, dass es funktioniert. Er hat den Preis ein für alle Mal bezahlt und wir können mit Freimut zum Thron der Gnade kommen. Wow. Und wenn das Realität in unserem Leben wird, mehr und mehr, ja, ist ja nicht, dass wir das einen Tag begriffen haben und dann passt, jetzt habe ich es checkt für den Rest meines Lebens. Nein. Wir brauchen das immer wieder, diese Erinnerung, hey, wow, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Leistung. Es geht nicht um ich muss, sondern er hat. Halleluja. Und dann ist nämlich egal, wie deine Umstände ausschauen. Paulus und Silas im Gefängnis in der Apostelgeschichte, die haben gegen Mitternacht haben sie Gott gepriesen. Lautstark, dass sie es alle gehört haben. Mit Lobliedern. Und was ist passiert? Das ganze Gefängnis ist bis auf die Grundmauern erschüttert worden. Und im selben Augenblick, Vers 26, Apostelgeschichte 16, sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Wenn du an dem Punkt bist, wo deine Umstände dich nicht mehr regieren, sondern du bist in dieser Zuversicht des neuen Bundes, weil dir nichts aus seiner Hand reißen kann, dann kannst du, egal wie es ausschaut, Gott loben und preisen. Und dann kommst nicht nur du frei, sondern auch die Menschen, die rund um dich herum gefangen sind. Und das ist die coole Verheißung, sieh. Wow, du preist Gott und andere kommen frei. Halleluja. Er ist der Mittler, der Bürger und der Garant für den neuen Bund. Halleluja. Ich möchte zum Schluss nur beten und dann übergebe ich wieder an den Andreas. Wenn du irgendwie speziell in dem Bereich Gebet brauchst, ja, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ja, vielleicht ist gerade, kannst voll übereinstimmen oder du denkst, du weißt nicht, was ich getan habe. Oder in welchem Beziehungsschlamassel du vielleicht steckst. Ja, bin sicher, es gibt ein Gebetsteam oder wie ihr das dann auch organisiert, dann bring es von Herrn. Geh halt nicht nach Hause, ohne dass du diesen Blick zum Vaterherz erlebt hast. Okay? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du den vollen Preis bezahlt hast, Herr. Herr, dass du der Bürger, der Garant und der Mittler des neuen Bundes bist und dass du sicherstellst, dass der funktioniert. Herr, dass es nicht von unseren Fähigkeiten und Talente und Werke abhängt, Herr, aber aufgrund dem, was du vollbracht hast, Herr. Und wir möchten zu dir schauen, wie Kinder zu ihrem himmlischen Vater, voller Liebe. Und lass aus dieser Liebe heraus alles andere wirken und fließen aus Liebe. Herr, ich möchte dich loben und preisen. Und ich bete für jeden Einzelnen da, Herr, dass du berührst, dass du ihr Herz segnest. Herr, dass du mehr und mehr deine große und endliche Liebe offenbarst. Herr, und wie wichtig und kostbar dir jeder Einzelne ist in diesem Raum, Herr. In Jesu Namen. Amen.